Ja, Thorsten und ich werden euch ein bisschen was zeigen und erzählen, wie wir Kukis bei uns in der Telekom im Kontext des Glasfaserausbaus einsetzen. Natürlich gehört auch dazu ein bisschen, dass wir über die Telekom ein bisschen was erzählen mit Zahlen, Daten, Fakten zum Glasfaserausbau. Und dann geben wir einen groben Einblick in die ganze Tool-Landschaft, die wir bei uns haben, je nach Themenfeld aufgeschlüsselt. Und ich zeige dann später auch noch ein Kukis-Plugin, was wir bei uns benutzen, explizit im Glasfaserausbau, wo ich dann auf viele bunte Knöpfe drücke, wenn wir Ladebalken sehen und andere Dinge. Zu mir, ich bin Felix, Nachname lasse ich mal ausgesprochen weg, bin Python-Entwickler bei uns im Schwerpunkt in der Telekom, in der DT-Technik, in der deutschen Telekom-Technik und bin seit 2018 dort unterwegs für Kukis-Plugins. Vorher mal Monteur gewesen, ich kenne also die Welt da draußen und genau, bei uns im Entwicklerteam, wo ich unterwegs bin, sind Katzen wichtig, haben sich so etabliert über die Zeit. Die findet man irgendwo mal Tooltips in Ladebalken, verstecken die sich gerne. Ist auch bei den Nutzern beliebt, dass sich da so Easter Eggs verstecken. Und mein Fachbereich ist halt eigentlich auch der Glasfaserausbau. Und dann Thorsten.
Danke. Ja, mein Name ist Thorsten. Ich beschäftige mich eigentlich schon mein ganzes Berufsleben mit Geodaten, Prozessen, Geodateninfrastrukturen und den Aufbau von Applikationen im Geo-Umfeld. Seit 2011 mache ich das für die Telekom in unterschiedlichen Rollen und aktuell bin ich als Systemarchitekt unterwegs und unterstütze unsere Entwicklerteams im Bereich Glasfaserausbau, aber auch im Bereich Mobilfunk. Und das Ganze mache ich vollkommen unabhängig davon, ob es Katzen gibt oder nicht. Freue mich aber, dass hier einer auf dem Tisch steht. Ja, wir beide kommen von unterschiedlichen Gesellschaften in der Telekom. Ich bin ja von der Telekom IT, Felix ist von der Telekom Technik. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Die Telekom Technik ist quasi unser Auftraggeber für die IT, stellt die Product Owner. Und ja, wir haben da eine sehr enge Zusammenarbeit für den Glasfaserausbau. Insgesamt in dem Bereich Entwicklung sind wir mittlerweile 14 Teams. Rund 140 Personen, die sich letztendlich mit Geo-Fragestellungen beschäftigen bei uns im Unternehmen. Und das Ganze läuft sehr international. Also es ist ein sehr spannender Bereich. Also wenn bei dem einen oder der anderen hier zunächst mal die Frage nach einem Jobwechsel aufkommt, ruhig mal bei der Telekom gucken. Ja, wie ist aber der Stand zum Glasfaserausbau? Einmal deutschlandweit, einmal ein bisschen auf die Telekom bezogen. Hier dieser bunte Flickenteppich in der Mitte. Kommt aus einer relativ aktuellen Studie. Das ist so die Vorhersage. Der Ist-Stand aktuell und die Vorhersage bis Ende 2025, wie viele Haushalte in Deutschland angeschlossen sein werden. Das sind dann so rund 75%. Das ist das Ziel zumindest. Kleiner Fun-Fact am Rande, war ich auch überrascht. Es sind tatsächlich 240 Unternehmen in Deutschland, die am Glasfaserausbau beteiligt sind. Alles, was hier magenta eingefärbt ist, sieht man quasi auch auf der rechten Seite. Das ist unsere T-Map, die ist auch im Internet erreichbar. Da sieht man die Verfügbarkeiten im Festnetz, aber auch im Mobilfunk. Und das, was jetzt hier eingefärbt ist, sind die Telekom-Verfügbarkeiten im Glasfaser, also welche Haushalte, wo schon bereits über Glasfaser theoretisch zumindest verfügen könnten. Das sind vom aktuellen Stand ungefähr 50%, die von der Telekom potenziell angeschlossen werden könnten. Potenziell, weil das sieht man so ein bisschen in der Grafik unten, die Take-up-Rate, also tatsächlich das, was von den Kunden dann auch angenommen wird und aktiviert wird, sind aktuell nur 28%. Das heißt, rund ein Drittel der Personen, die Glasfaser nehmen könnten oder verwenden könnten, machen das auch nur. Trotzdem ist es halt wichtig, derzeit beim Ausbau möglichst schnell zu sein, um halt derjenige zu sein, dem die Netze gehören und in Zukunft dann auch entsprechende Dienste darauf anbieten zu können. Das ganze Thema Glasfaserausbau hat bei der Telekom so 2018 richtig an Fahrt aufgenommen. Da gab es die Aussage, dass wir rund 2 Millionen Haushalte pro Jahr bedienen werden würden. Zum damaligen Zeit eine gehörige Herausforderung. Wir gegen 2018 haben wir so 120.000 Haushalte im Jahr versorgt. Das heißt, ein ganz schönes Versprechen für die Zukunft. Bis 2024 haben wir aber tatsächlich gut 10 Millionen Haushalte angeschlossen. Das heißt, die Prognose ist an der Stelle aufgegangen. Und in Zukunft sollen es noch ein bisschen mehr werden. Die neuen Ziele sind so 2,5 Millionen Haushalte pro Jahr. Wie kommt man aber dahin, wenn man früher so wenig ausgebaut hat und heute so viel? Der Schlüssel dazu ist natürlich Digitalisierung und Automatisierung. Das eigentlich in den beiden Bereichen, einmal großer Planungsbereich, das ist natürlich was, was wir intern in der Hand haben und ja, wo wir halt auch die Digitalisierung und Automatisierung relativ unabhängig von anderen vorantreiben können. Dann gibt es natürlich die Tiefbauer in der Bauphase, wo wir ein bisschen weniger Einfluss drauf haben, eher indirekt, welchen Informationen wir halt bereitstellen. Und zum Ende halt die Bauphase, wo wir halt auch dokumentieren. Auch das ist ein spannendes Thema, wo wir aktuell auch über Laserscan oder hochauflösende Geländemodelle Glasfaser automatisch erkennen und direkt vom Bau draußen in unsere Systeme intern überführen können. In dem Planungsbereich, wo auch gleich Felix noch mehr zu sagen wird, haben wir zu Beginn erstmal eine Datenaufnahme über sogenannte TCAS, ja, das sind Laserscanner, die da mit an Bord sind. Wir nehmen Panoramabilder auf, Einzelbilder auf. Das sind Tonnen an Daten, die da zustande kommen. Hier unten sind mal ein paar Zahlen aufgeführt. Zwischen 2020 und 2024 sind gut 1300 Terabyte an Rohdaten, also an Eingangsdaten darüber zustande gekommen. Das kann man natürlich nur automatisiert verarbeiten. Wir machen das immer gebietsbezogen und ermitteln aus den Daten Objekte und Oberflächen. Und nehmen dann letztendlich noch weitere Daten mit hinzu, OSM-Daten, ALKIS-Daten, Orthofotoservice vom BKG, um flächendeckend Oberflächen zu haben und die kostengünstigsten Trassen zu berechnen. Dann kommen noch Bestandsdaten hinzu in dem Bereich der Strukturplanung. Und das ist ein Bereich, wo wir auch automatisierte Netze berechnen, topologisch korrekte Netze, um die Haushalte anzuschließen. Und je weiter wir dann quasi nach rechts kommen, desto manueller wird es halt. Dann haben wir einen Planungsbereich, wo wir aber auch wieder auf die Laserscan-Daten aufsetzen können, auf die Panoramabilder. Es muss heute keiner mehr rausfahren, um irgendwelche Planungen zu machen. Das kann alles am Schreibtisch passieren und auch virtuell in Zusammenarbeit mit der Kommune erfolgen. Zu diesem ganzen Teil gab es auch schon mal Vorträge. Wer da ein bisschen mehr interessiert ist, sowohl in Bukarest, auf der Phosphor G gab es Vorträge, als auch früher schon mal auf der Phoskis. Dann haben wir so einen Bereich Zustimmungsverfahren. Das Schlagwort ist ja eigentlich Breitband, wo wir gerne hinwollen würden. Wir sind aktuell dabei, dass wir den Standard da erfüllen können, aber es fehlt auch noch so ein bisschen an Gegenspielern. Also die Kommunen sind an der Stelle noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Wir versuchen hier die Zustimmungsverfahren auch möglichst zu digitalisieren, aber da kann auf jeden Fall noch mehr passieren. Da ist noch viel Potenzial drin, um das Ganze zu beschleunigen. Und auf dem Bereich der Detailplanung würde ich jetzt wieder an Felix übergeben, der uns dazu mehr zeigen wird.
Genau. Nochmal kurz zu uns in dem Plango-Team. Also zeitgleich ein Plugin, das heißt Plango. Das ist schwerpunktmäßig in der Detailplanung zu verorten. Aber das ist nicht nur unser einziges Themenfeld in Plango. Wir befinden uns auch noch an zwei anderen Eckpunkten in dieser Zeitleiste so gesehen. Einmal noch vor der Datenaufnahme. Da haben wir auch ein Cookies-Plugin intern bei uns. Und halt auch nochmal in der Strukturplanung. Das wertvollste oder Hauptprodukt bei uns ist Plango und das zeige ich jetzt auch einmal. Gehe ich mal rüber zu QGIS. Der Einstieg, die OSM-Karte müssen wir mal ein bisschen wegdenken, weil ich jetzt nicht im Internet bin. Der Einstieg ist an sich, ich habe rechts ein Fenster, ein Dock-Widget in QGIS, alles in Qt, PyQGIS gebaut und je nachdem, wie ich einsteige in Plango oder wo ich meine Daten gespeichert habe, arbeitet das Plugin grundsätzlich immer lokal mit den Daten. Das hat für uns den Vorteil, dass wir jetzt nicht auf die Netzgeschwindigkeiten mit WFS oder sowas angewiesen sind, sondern arbeiten für uns mit einer Geopackage-Datei, wo für uns hauptsächlich die Geodaten drin liegen. Und da, wo es halt um Stammdaten geht, andere Relationen, wo liegt das Rohr konkret drin, ist da ein Kabel drin, das legen wir alles in einer separat laufenden Datenbankdatei an, ab auch SQLite. Und wir sorgen dafür mit verschiedensten Mechanismen, dass die, solange QGIS nicht abstürzt, das sind wir gewohnt, dass wir halt auch mal Programmierfehler machen, dass da was verloren geht, dass sie an sich immer synchron sind. Die Datenintegrität konsistent ist uns da auch wichtig. Und kurz drumherum geredet, drücke ich mal auf in Bearbeitung nehmen. Dieses kleine Gebiet, was wir hier sehen, ist ein Testgebiet. Habe ich jetzt für die heutige Präsentation ein bisschen vorbereitet. Und ich werde direkt mit dem Ladebalken begrüßt. Das ist auch direkt zum Einstieg gleich so eine kleine Prüfung. Sind die Geometrien noch gültig? Manchmal tun die Leute auch wirklich die Dinge, okay, ich ziehe die Geopackage so in QGIS rein, versuche die Geometrien zu editieren. Man lässt so viele Stützpunkte raus, dass sie zwar auf der Karte verschwindet, aber sie ist an sich immer noch da, denn es ist ja eine leere oder ungültige Geometrie. Das fangen wir halt schon bei dieser ersten Startprüfung mit ab. dann sehe ich auch hier schon diese ganzen bunten Striche, die haben aus fachlicher Sicht alle eine Bedeutung. In dem Fall in der Darstellung sagt das aus, das ist blau, dort sind Bestandsrohre, die wir irgendwo bei uns schon in den internen Systemen haben, wo die Telekom schon mal Rohre gebaut hat oder Infrastruktur, dass wir die mitbenutzen, weil neuer Tiefbau kostet Geld, keiner möchte Baustellen draußen sehen, weil die den Verkehr stören, die Anwohner stören, Lärm, was auch immer. Und da, wo das jetzt hier rot gestrichelt dargestellt ist, in dem oberen Bereich, da würde neuer Tiefbau erfolgen, da hätten wir neue Rohre in die Erde gelegt, Glasfaserkabel sollen da später hin. Und hier unten in dem kleinen Bereich, da wo es jetzt noch orange dargestellt ist, da ist bisher noch nichts geplant, das werde ich gleich einmal beispielhaft machen. Nicht so detailliert, wie das bei uns die Planer machen würden, dafür ist die Zeit nicht da. Aber zumindest so ein bisschen die Tool-Landschaft zu zeigen, was wir uns gebaut haben, um halt aufbauend mit den ganzen QGIS-Werkzeugen, Möglichkeiten, die wir haben in der Darstellung, in der Bedienung, über das QGIS-Plugin etwas nutzerfreundlicher für unsere Nutzergruppe zu gestalten und halt auch noch, um Telekom-spezifische Dinge einzubringen. Und wenn ich hier einmal anfange, ich habe hier unten ein NVT, das ist, oder es soll ein NVT werden. Das ist dieser rote Punkt. Und das ist so ein grauer Kasten, den man häufig am Straßenrand sieht oder versteckt in Gebüschen. Dort startet in diesem Wohnbereich, in Wohnstraßen, das Verzweigerkabelnetz. Und ich möchte jetzt hier von diesem NVT, das ist Abkürzung für Netzverteiler, möchte ich bis hier oben zu diesem Kreuzungspunkt halt ein Rohr planen. Und dafür kann ich mit Plango verschiedenste Werkzeuge nehmen. Dafür muss ich aber zum einen erstmal in die Planungsansicht wechseln auf Rohre, Kabel. Und seht ihr hier schon ein paar Knöpfe. Wir haben Unmengen an Untermenüs, um die diversen Dinge abzubilden. Ich kann hier mit einem Rohr-in-Rohr-Menü arbeiten, das ist eine tabellarische Darstellung am Ende. Dafür muss ich dann danach wieder auf die Karte wechseln, klicke als Startpunkt auf den NVT und vielleicht sieht man das halbwegs gut, das ist auch das Kartenwerkzeug, was QGIS nutzt zum Digitalisieren von Linien, darauf setzen wir auf, das nutzen wir mit, weil wir wollen auch die Stützpunkte mit benutzen, die es halt unterwegs gibt. Und wenn ich dann hier am Ende ankomme, an dem Kreuzungspunkt, dann fragt er mich ja, okay, möchtest du da einen Hilfspunkt setzen, um die Wegfindung zu beeinflussen, zu vereinfachen, Umwege zu gehen, oder soll ich dort jetzt quasi schon beenden? Und hier möchte ich jetzt einen neuen Punkt quasi definieren, so einen Rohrabschnitt oder Rohrunterbrechung, Ende. Und dann baut sich auch relativ schnell die Oberfläche auf. In dem Fall geht das auch schnell, weil das ein kleines Plangebiet ist. Und hier rechts im Dock-Widget kann ich dann verschiedenste Einstellungen vornehmen. Zum einen dieser NVT dort ist, das ist der hier, der 8V101. Auch diese anderen Menüs, die verändern sich dann direkt mit, weil das alles irgendwie zusammenhängt. Und der Nutzer soll nur das tun, wofür diese Eingaben halt gerade zulässig sind, dass er nur das sieht, was er braucht. Und hier aus dieser Materialauflistung kann ich mir mein Material raussuchen. In der Telekom haben wir noch viel mehr Materialien. Ich habe das für die Präsentation ein bisschen runtergestampft, damit es ein bisschen überschaubarer bleibt. Und wenn ich das ausgewählt habe, ändert sich das auch direkt. Jetzt kann man hier sehen, dass das oben braun und hier rechts in der Tabelle gestrichelt ist. Das sind die verschiedensten Segmente. Wenn ich hier ein bisschen heranzoome, dann fangen die auch an zu blinken. Das sieht der Nutzer, okay, wo würde jetzt dieses Rohr mit verknüpft werden, das dort gebaut werden soll. Und hier in dieser Straßenkehrung kann ich auch die Verschachtelung machen. Geht schon relativ tief rein oder ich mache es auch ein bisschen schneller. Und dann blinkt hier ganz viel. Und wenn ich der Meinung bin, dass mit diesem Eingeben und diesem Vormerken, das ist der Weg, den das Rohr gehen soll vom NVT bis da oben, dann drücke ich hier am Ende auf Speichern. Dann kriege ich wieder ein paar Ladebalken. Und dann wäre das Rohr drinne. Und jetzt ist danach auch die Ansicht nicht mehr orange, sondern da ist jetzt was drin und die Darstellung hat halt dann auch eine andere Bedeutung. Mit Beschriftung sieht man auch, arbeiten wir auch an den Trassen, wobei hier für diese Kartendarstellung reicht das aus. Mit den PDF-Plänen ist es später eine andere Herausforderung für uns, dass sich das nicht überlagert, aber für die Kartendarstellung beschriften wir ganz stumpf das, was eingezeichnet wurde und weitergeschaut, was wir noch haben, um Dinge dem Nutzer zu vereinfachen, ist natürlich auch noch viel mehr Knöpfe, die viel mehr machen. Wo ich jetzt aber den quasi geometrischen Bezug verlasse, das passiert hier bei der Punktbearbeitung, da wo ich jetzt nicht mehr mit den Linien direkt arbeite, sondern in eine Art interne Welt, virtuelle Darstellung abtauche, weil ich ja dieses Rohr, was ich jetzt im NVD geplant habe, muss ja irgendwie in diesen grauen Schrank reinkommen. Und da gibt es auch ein System, wie das funktioniert. Und das kann man sich auch ein bisschen visualisieren. Das ist bei uns die Bohnplatte. Das ist am Ende eine tabellarische Darstellung, die sieht sehr ähnlich aus zu den Handbüchern oder halt auch tatsächlich, wie es draußen ist. Man hat Löcher, Einführungen, dort wird dieses Material dann eingeführt, abgeschlossen, wo dann später die ganzen Haushalte mit Glasfaser versorgt werden können. Ich füge das hier noch einmal ein, drücke ein paar Mal auf Speichern, kriegen wir wieder Ladebalken und das sehe ich jetzt auf der Karte nicht, dass sich da was geändert hat, weil es einfach nur eingefügt ist, aber daraus ergeben sich weitere Möglichkeiten. Im Hintergrund kann ich Daten verknüpfen, dann kann ich wieder auf die KUGIS-Karte wechseln mit einem anderen Werkzeug, das ist so ein SNR-Hilfslinienzug. Und ja, man sieht, es gibt sehr viele Tooltips bei uns, die sind wichtig. Nicht alles kann man gut in Handbüchern oder so erklären, da muss dann auch bei uns die Anwendung unterstützen. Wenn ich hier ein bisschen weiterklicke, kann ich jetzt sagen, okay, welche Adresse, ne, an der Adresse, an den Grundstücken geht jetzt ein Speednet-Rohrverband vorbei, ein Rohr. Okay, aber über welches Rohr im Rohr wird denn am Ende die Adresse versorgt oder wo soll das Kabel lang gehen? Und da kann ich auch ein Kartenwerkzeug aktivieren, um dieses Zuweisen, Zuordnen ein bisschen nutzerfreundlicher zu machen und zu beschleunigen. Und da kommt auch wieder das gute KUGIS-Werkzeug, das Digitalisierungswerkzeug, was wir mit Python halt etwas umgebaut haben für uns zum Einsatz. Und dann kann ich hier an diesen Adressen relativ zügig vorbeiklicken und man bekommt dann unterschiedliche Hilfstexte angezeigt. Hier steht ja zum Beispiel SNRE 1x7 GE für gelb. Nämlich in diesem Speednet-Rohrverband ist ein gelbes Röhrchen nochmal extra drin. Und man würde jetzt auf diesem Weg sagen, dass diese Adresse, Paul-Klee-Straße 7, über dieses Röhrchen versorgt werden soll am Ende mit Glasfaser. Und diese Aktion kann man halt auch mit diesem gewöhnlichen Doing, was man in KUGIS kennt, Rechtsklick wieder beenden. Und drücke ich auch mal drauf, Ladebalken, Kartendarstellung wirkt aktualisiert, etc. pp. Das ist nicht alles, was wir haben. Wir haben auch noch verschiedenste Exporte, die habe ich vorbereitet. Die zeige ich jetzt einmal da unten. Zum Beispiel das, was ich in der Tabelle gerade gezeigt habe, das geben wir auch als PDF aus. Als Vorlage dafür nehmen wir die Druckvorlagen aus KUGIS, die QPT-Dateien. Die nutzen wir mit, um das dann halt fachlich auszugeben. Genauso auch gibt es ein frei verfügbares KUGIS-Plugin, EasyPrint-Menü, was sehr ähnlich zufälligerweise aussieht wie zu unserem internen Druck-Plugin Telekom-Plot. Da gehen wir auch nach unserem Telekom-Format quasi die verschiedensten Darstellungen mit aus. Plango arbeitet mit diesem Format und gibt dann halt solche schicken Unterlagen mit aus und auch viele andere Dinge, die wir bei uns im alltäglichen Geschäftsprozess benötigen, haben wir da. Jetzt ist gerade der Ton weg. Ja. Ist das an? Hallo, hallo? Ja, okay. So, genug gezeigt über KUGIS. Wir haben noch ein bisschen mehr. Wechsle ich wieder zurück auf die Folie. Live-Demo ist damit soweit durch. Natürlich haben wir auch noch als Telekom ein bisschen was vor. Speziell bei den KUGIS-Plugins haben wir ja nicht nur eins. Das Plango kann ich gleich vorwegnehmen, das bleibt drinnen bei uns. Das wurde so entschieden, aber die verschiedensten Dinge, die wir entwickelt haben, wie das Telekom-Plot, das geben wir raus. Es wird Open Source gehen. Da drinnen sind nicht nur die tollen PDF-Funktionen, die man drucken kann, sondern da sind auch noch über Jahre, seit 2018, entwickelte Python-Funktionen mit drinnen, die wir halt zum Alltag brauchen, Wegfindung und KUGIS mit Dijkstra für unsere Zwecke halt zu vereinfachen, das zu benutzen, mit Verknüpfung der KUGIS-Werkzeugkiste und halt auch vielen weiteren Dingen. Und das werden wir auch noch weiterentwickeln in Zukunft, das wird dann nicht einfach ein harter Cut sein, sondern das gehen wir dann raus. Die Entscheidung ist gefallen, das war ein kleiner Kampf. Aber das wurde mit unserem OSPO, Open Source Program Office, halt auch mit unterstützt. Und dann wird Thorsten noch mal kurz was sagen.
Genau, vielleicht kurz generell noch zwei, drei Sätze zu Open Source und Telekom. Also wie gesagt, ich bin seit 2011 da und eigentlich wurde auch schon immer, seitdem ich da bin, Open Source eingesetzt und verwendet. selber was zu kontributen oder ganze Projekte freizugeben, war immer schwierig. Das hat sich so in den letzten 2, 3, 4 Jahren geändert. Also mittlerweile ist auch zentrale Architekturvorgabe, Open Source First. Ja, und dann guckt man erst nach irgendwelchen proprietären Produkten oder wir entwickeln halt auch viel selber tatsächlich an der Stelle. Das hat sich in den letzten Jahren auch gewendet. Früher, ich sag mal, von einem reinen Integrationsanbieter, auch Telekom IT, entwickeln wir halt mittlerweile eigentlich fast alles selber. Wir sind im Geo-Bereich noch auch, ich sag mal, Heavy User vom Geo-Server. Ja, wir haben verschiedenste Geo-Server-Instanzen in der Cloud laufen, um unsere ganzen Dienste im Unternehmen bereitzustellen und haben in letzter Zeit eigentlich nach einer Lösung gesucht, um möglichst einfach die Konfiguration des Geo-Servers in verschiedene Umgebungen zu bringen, aber auch vorkonfigurieren zu können und rollenabhängig machen zu können, wer was wie konfigurieren darf. Und sind letztendlich auf ein Projekt gestoßen, was es schon gibt, von Camp to Camp. Da geht es darum, über Terraform, was man vielleicht aus der Infrastrukturaufbau, Infrastructure as a Service, da wird Terraform gerne eingesetzt. Man kann für Terraform aber auch sogenannte Custom Provider schreiben und andere Dinge damit konfigurieren und aufsetzen und eben auch den Geo-Server. Ja, wir sind da in Kontakt mit Camp to Camp und haben einige Sachen schon erweitert, zum Beispiel einen Wechsel zu OpenTofa, wo Terraform halt die Lizenz gewechselt hat. Wir haben Rasterdatensupport eingebaut, Access Control Lists und so weiter und sind auch kurz davor, das freizugeben. Wie Felix gerade sagte, wir haben mittlerweile eine Clearingstelle für Open Source. Die Prozesse sind tatsächlich auch für Telekom-Verhältnisse relativ schlank und es ist relativ einfach geworden, Sachen tatsächlich zu veröffentlichen und auch unter einer Open Source-Lizenz freizugeben.
Applaus, Applaus. Vielen Dank. In der Freie, also was war wohl die wichtigste Frage? Ist PlanGo Open Source? Hast du schon beantwortet, genau, aber andere Parts freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ist langfristig die Anbindung von PlanGo an PostGIS oder Postgres geplant, zum Beispiel für Multi-User-Planungen?
Also Multi-User haben wir für uns tatsächlich abgelehnt, dass wir das überhaupt umsetzen wollen. Die Gründe waren vielfältig. Wir haben eine PostGIS-Datenbank im Hintergrund laufen in Zusammenarbeit oder Zusammenhang mit Cloud und AWS, dass wir halt die GeoPackage und DB im Hintergrund zusammenführen und in der PostGIS bereitstellen, damit andere bei uns im Unternehmen die Daten halt weiterverwenden können. Aber so direkt mit PostGIS Live-Editierung machen wir nicht. Da haben wir uns gegen entschieden.
Wie viele Entwicklertage oder Jahre waren für das Plugin nötig?
Also kommt drauf an, wie weit man in der Historie zurückschauen will. PlanGo, was wir gesehen haben, ist in der Version 2.16 und es gibt natürlich auch eine Version 1. Die Version 1 kam in 2019 so langsam in Fahrt und seitdem gibt es halt PlanGo, dass wir das halt stetig weiterentwickeln.
Wo kamen die ursprünglichen orangenen Geometrien her, auf denen dann geplant wurde, ist eine Frage.
Die kommen zum Beispiel aus der GDI, da wo Thorsten halt schwerpunktmäßig unterwegs ist. Die Autos fahren draußen rum, es wird mit KI weiterprozessiert und dann gibt es potenzielle Trassen. Die orientieren sich an der OSM-Straßenmittellinie oder an den Eikes-Flächen und in dem Fall kommen die halt aus diesem Kontext.
Gibt es Megaplan noch?
Ja, gibt es noch.
Ist das quasi ein anderes Produkt, was intern fürs Gleiche verwendet wird oder was ist der Kontext von der Frage, falls Sie darauf eingehen können?
Historisch war es mal intern geplant, auch mit diesen ganzen Zielen, die wir vorhatten mit 2018, dass Megaplan eigentlich immer bestehen bleibt und PlanGo nur eine Zwischenlösung ist, speziell auch für den Glasfaserausbau. Man wollte eigentlich sehr viel, super viel automatisieren, hat sich dann entschieden, auch auf PlanGo zu setzen. Und Megaplan bleibt halt in der Dokumentation auf jeden Fall ganz wichtig für unser Inventar, was wir haben, aber halt auch noch für andere Use Cases, wo halt QGIS PlanGo nicht möglich ist, weil wir da nicht so tief in manche Details reintauchen.
Wofür sind die Oberflächen wichtig, die mit den Cars aufgenommen wurden?
Naja, die setzen wir an vielen oder an mehreren Stellen ein. Also das Auto fährt natürlich die Straßen entlang und guckt so ein bisschen links und rechts von den Straßen. Und durch die sehr gut hoch aufgelösten Laserdaten haben wir halt da sehr gute Oberflächen. Wir brauchen aber für unsere Plangebiete tatsächlich flächendeckend die Oberflächen. Das erweitern wir über Autofotos, OSM, Eikes etc. Und wir nutzen die Oberflächen, um letztendlich das Material, also das Oberflächenmaterial zu klassifizieren, weil abhängig vom Material können wir unterschiedliche Tiefbaumethoden anwenden, letztendlich verbunden mit unterschiedlichen Kosten. Das heißt, über die Information der Oberflächen versuchen wir möglichst ein kostengünstiges Netz aufzubauen. Erstmal aus komplett neuen Trassen, ja, da haben wir keine Bestandstrassen. Im nächsten Schritt, wenn wir halt die ersten Netze erzeugen, nehmen wir die Bestandstrassen, die bestehenden Trassen mit hinzu und verbinden diese beiden Informationen. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, sag mal, wenn Felix hat ja von den Netzverteilern gesprochen, die werden halt virtuell mittlerweile in den Kommunen geplant. Und das machen wir halt auch mit Hilfe der Laserscan-Daten im Hintergrund, um halt eine exakte Lokation möglich zu machen mit den NVTs und über die Panoramabilder halt auch direkt den kompletten Eindruck von der Gegend zu haben. Ähnlich Street View.
Eine letzte Frage noch. Wie flexibel ist PlanGoo bei nachträglichen Anpassungen in der Planung, zum Beispiel wenn unbebaute Flurstücke nachträglich noch angeschlossen werden?
Grundsätzlich sehr flexibel, weil es ja in der Regel um einzelne Adressen oder potenzielle Adressen geht, die nachgeplant werden. Dann setzt man halt mit den Funktionen von PlanGoo einen Punkt, wird eine automatische Trasse mitgezeichnet, weil bekannt ist durch die Menüs, es wird ein APL oder ein Versorgungspunkt und dann werden gewisse Automatismen halt einfach mit ausgeführt.
Cool. Ja, dann nochmal einen herzlichen Applaus für Thorsten und Felix. Danke euch.